Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Morgen, Tobi.
Guten Morgen, Thomas. Hallöchen, da sind wir mal wieder.
Ja.
Wo sollen wir sonst sein um diese Uhrzeit?
Ich wollte gerade sagen, ja. Vor allem bei diesem Wetter, wo willst du da sonst sein?
Ja, heute sollen es so 31 oder 32 Grad werden bei uns. Man ist sich noch nicht so einig.
Naja, okay. Ja. Deswegen, du hast ja auch gesagt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ne? Morgens ist es noch nicht so heiß.
Das mit dem Vogel hast du gesagt. Und ich habe gesagt, morgens.
Ich habe gesagt, ich könnte am Samstag ab 9:30, habe ich gesagt.
Ja, und dann habe ich geschrieben, machen wir doch. Und hast du geschrieben, der frühe Vogel fängt den Wurm oder sowas ähnliches. Ja.
Wobei, es hat sich an der heutigen Zeitplanung gestern Abend auch schon wieder vieles geändert. Aber nachdem wir ja gesagt haben, wir fangen dann direkt an und bei mir das halt. Wie gesagt, weil wir es ja abgesprochen haben, gesagt, okay, dann machen wir das. Ich hätte ja ursprünglich auch noch hier Timeslots gehabt. Heute Nachmittag gehabt. Das hat sich allerdings auch schon wieder alles erledigt. Ja. Es ist alles so im Fluss.
Oh, da sind wir schon fast beim nächsten Thema, Liquid, aber das kommt erst später.
Ja, das kommt erst noch.
Es ist alles am Fließen.
Wir versuchen es ein bisschen der Reihenfolge nachzumachen.
Ja, die Betonung liegt auf Versuchen, ja.
Ja, er gab sein Bestes.
Er hat sich stets bemüht.
Genau, im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Die waren teilweise sehr eng gesteckt, die Möglichkeiten, oder der Rahmen war sehr eng gesteckt, ja.
Oh, Rahmen, hätte ich auch mal wieder Lust drauf.
Ja, Mahlzeit. Bei uns heißt das so Nudelsuppe.
Ja, da ist schon ein kleiner Unterschied.
Ja. Es heißt ja auch nicht Imbisswagen, es heißt ja Foodtruck.
Ja. Mittlerweile genau heißt das.
Also für mich ist das ein Imbisswagen, Punkt.
Na, okay, kommt auch schon wieder drauf an, was, wie, wo, aber.
Naja.
Ich glaube, das ist jetzt ein anderes Thema.
Echt? Okay. Ja. Aber bevor wir in die Sendung einsteigen, lass uns kurz darüber sprechen, dass es eine Rückrufaktion bei Anker oder Anker gibt, wie man die Marke auch aussprechen mag. Und das wollte ich nur ganz kurz ansprechen, weil es könnte nämlich auch sein, dass hier einige Modelle rübergeschwappt sind. Im Moment bezieht sich diese ganze Aktion nur auf die USA. Aber man geht davon aus, dass diese Rückrufaktion ausgebreitet wird auf Europa. Und deswegen verlinken wir in den Shownotes einen kurzen Artikel, welche Powerbanks das betrifft. Das möchte ich jetzt nicht alles vorlesen, weil es sind doch einige Powerbanks und es betrifft über 1,1 Millionen Einheiten, die dort wohl ausgeliefert worden sind und da besteht potenzielle Brandgefahr. 1,1 Millionen, das ist schon mal eine Hausnummer.
Ja, das sind fast Zahlen wie in der deutschen Automobilindustrie.
Natürlich muss man dazu sagen, dass so eine Powerbank auch ein bisschen günstiger ist als so ein Auto.
Ja. Obwohl, kommt auch wieder darauf an, welches Auto, aber das ist dann nicht die deutsche Autoindustrie.
Ja, das ist dann eine ganz andere Baustelle. Ja. Nein, also das Anker hat in der letzten Zeit schon so einige Rückrufaktionen gehabt, speziell was die Powerbank-Geschichten betrifft. Es gab eine lange Zeit, da habe ich doch sehr große Stücke auf Anker gehalten. Also es gab auch eine Zeit, da habe ich geschimpft auf Anker. Aber mittlerweile muss ich, glaube ich, wieder zu meinen Wurzeln zurückkehren und Anker doch wieder ein wenig skeptischer betrachten. Naja, mal schauen.
Ja, Akku ist generell ein Thema. Ja. Wir hatten das ja auch schon bei Mobiltelefonherstellern ja auch schon.
Samsung hatte da auch große Probleme.
Andere Akkuhersteller. Ja. Andere Akkuhersteller. Wir hatten teilweise Chargen von E-Bike-Batterien, die sich selbst entzündet haben. Jetzt auch wieder Powerbanks von anderen Herstellern, wo wir das auch schon gehört haben. Es ist wirklich tricky. Ja, und es muss ja nicht unbedingt die Zelle an sich sein, sondern teilweise kann es ja auch die Elektronik sein, die für das Ladeverhalten zuständig ist, dass da irgendwo ein Fehler drin ist. Ja. Es ist halt schwierig, ja. Man hört es Gott sei Dank nicht so oft, vor allem gerade, wenn der Fehler halt erkannt wird, wird ausgemacht. Du kannst es wirklich auf eine Produktgruppe oder auf einen Produktionszeitraum festlegen und kannst dann da auch entsprechenden Rückruf starten. Mhm. Schön. Klar, wenn du so ein Hersteller bist, ja, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall Anker, ja, der da auch entsprechend Stückzahlen rauspumpt, ja, dann kommst du natürlich dann auch direkt wieder auf Zahlen im Rückruf. generell sollte man bei Akkus vorsichtig sein, egal wo sie jetzt verbaut sind oder für welcher Anwendungsfall. Unbeaufsichtigt laden ist eh immer so ein schwieriges Thema. Mhm. Aber das, wie gesagt, muss ja jeder auch für sich selbst dann wissen, wie er es macht. Ich fand es bis jetzt eigentlich gerade bei Smartphones immer unproblematisch, wenn ich die auch mal über Nacht irgendwo dran hatte. Aber es gibt da ja auch im Zubehörmarkt entsprechend noch Zubehör dafür, entweder Unterlagen, ja teilweise auch Behälter, ja, da gibt es ja die kuriosesten Sachen, ja, wenn man da ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein will. Kann man das machen.
Ist richtig.
Also was ich nicht machen würde, ist zum Beispiel meinen E-Bike-Akku unbeaufsichtigt irgendwo laden oder über Nacht irgendwo, gerade draußen im Gartenhaus oder so, ja, würde ich zum Beispiel nicht machen.
Das mache ich auch nicht. Ich habe zwar kein E-Bike, aber bei meinem E-Scooter mache ich das auch nicht. Das läuft mehr oder weniger unter Kontrolle.
Ja. Ich habe da noch nie Probleme gehabt. Der Zustand des Original-Akkus, den ich habe fürs E-Bike, ist auch noch top. Ja? Mhm. Von daher würde ich nicht davon ausgehen, dass der sich irgendwie selbst entzündet, warum auch immer. Von daher, aber trotzdem, wie gesagt, das würde ich jetzt auch gerade, weil das ja schon ein größeres Paket ist, ja, würde ich das nicht unbeaufsichtigt machen. Aber ja, wie gesagt, noch nie ein Problem gehabt damit.
Ja, gut. Aber wir wollten ja nicht über Akkus sprechen. Wir wollten ja eigentlich über die WWDC 2025 sprechen.
Ah, da sind wir in 5 Minuten durch.
Ja, eigentlich schon. Wenn man das Ganze nicht so ein bisschen sacken lässt und so ein bisschen länger darüber reflektiert, dann könnte man das Ganze relativ schnell abhandeln. Es gab da auch einen sehr geschätzten Podcast-Kollegen. Schöne Grüße an Herrn Pallenberg. Das war eine sehr kompakte und auch sehr schnelle Zusammenfassung, die er da abgeliefert hat. Ich glaube, er war ein wenig schnell bei der Sache und ein wenig schnell mit seinen Urteilen über die ganze Geschichte. Und ich glaube, wenn er jetzt sich noch 5 Tage, 6 Tage mehr Zeit gelassen hätte, würde er das wahrscheinlich ein wenig anders sehen. Aber ich gebe ihm recht, in der ersten Sekunde oder in den ersten Stunden hätte ich das alles unterschrieben, was er da auch gesagt hat. Muss ich zugeben.
Ich habe den gar nicht gehört, ja. Mhm.
Es war sehr kritisch und es war auch stark an der Grenze der Kritik, sage ich jetzt mal. Also er war wieder in Höchstform, sagen wir es mal so. Aber ich fand es gut. Kein No Front, wie man so schön neudeutsch sagt.
Ja.
Das lag wahrscheinlich daran, die WWDC war kaum zu Ende oder die Keynote war kaum zu Ende. Dann hat er schon
Das Schöne beim Sascha ist ja, er nutzt ja selbst Apple-Produkte, der ist ja in dem Thema drin.
Mittlerweile nutzt er es wieder verstärkter als früher, sage ich jetzt mal.
Er ist auf jeden Fall im Thema drin und lobt ja auch da, wo Lob angebracht ist. Er ist ja durchaus begeistert von dem, was er da auch an Gerätschaften hat. Und da, wo Kritik angebracht ist, äußert sie auch. Ja, wir kennen den Sascha, ja. Der ist da, der hält da mit nichts hinterm Berg, ja, da hat er auch vollkommen recht.
Ja.
Teilweise, auch gerade nicht nur mit Apple-Themen, wo er da mal Kritik raushaut, nimmt der ein oder andere ein bisschen schlecht auf, ja. Was ich auch wieder nicht unbedingt verstehe, weil, mein Gott, wo Kritik angebracht ist, ja, kann man sie auch äußern. Wir tun das ja auch regelmäßig. Von daher ist es schon okay. Und wie gesagt, er ist ja nicht nur einer, der auf Apple einschlägt.
Nein, absolut.
Sondern nicht. Da, wo, wie gesagt, Lob angebracht ist oder wo er begeistert ist, sagt er das ja auch entsprechend.
Absolut.
Deswegen, wenn er damit Kritik kommt, ist das in der Regel auch berechtigt bzw. fundiert. Und er sagt ja auch, wieso und weshalb aus seiner Sicht. Von daher ist das vollkommen okay. Ja.
Nein, das war okay. Aber ich stelle mal die These in den Raum, hätte er das Ganze ein paar Tage später aufgenommen, wäre die Kritik jetzt nicht so ausgefallen wie eine Stunde nach der Keynote.
Ich habe das zu der WWDC von ihm jetzt nicht gehört, von daher kann ich da jetzt nichts dazu sagen, aber von dem, so wie ich ihn kenne und auch gerade aus der Vergangenheit, da wird schon...
Nein, es war jetzt auch keine negative Kritik. Es war halt, es war halt eine typische Sascha-Darreichungsform. War schön, mir hat es gefallen. Ich mag ja seine Art und Weise. War toll. Gut, aber jetzt kommt unsere Darreichungsform und unsere Spätlese. Und kleiner Disclaimer vorweg, wir gehen jetzt nicht auf jedes fucking Feature ein, was die da vorgestellt haben, weil das ist jetzt erstens schon etwas zu lange dafür her, würde ich sagen. Und zweitens haben das schon die Kollegen alle getan. Und wenn man sich aufmerksam nochmal die Keynote anschaut, dann bekommt man das eigentlich auch alles mit. Und wir müssen das jetzt nicht alles ins Detail wiedercoin. Das macht nach meiner Meinung wenig Sinn. Deswegen gehen wir auf so ein paar Punkte ein und auch so ein paar Sachen, die sich erst im Nachhinein herausgestellt haben und was uns so aufgefallen ist, und picken uns so ein paar Dinge raus und geben da unseren Senf zu ab. So hatte ich mir das vorgestellt, wie eigentlich ja. jedes Jahr.
Und wobei wir schon bei Disclaimern sind, ja, könnte ich vielleicht auch noch einen loswerden. Ich habe es nicht live gesehen. Ich hatte dir das vor der Aufnahme schon gesagt, ich fand es ganz gut, dass ich hier, als ich es nachgeschaut habe, das skippen konnte. Den einen oder einen Part. Aber naja.
Es war eigentlich relativ dicht zusammengepackt, aber der ein oder andere Part war wahrscheinlich nicht für jeden interessant, sagen wir
mal. Wie lang war es denn live?
Ich glaube 75 Minuten. Pi mal Daumen, 75 Minuten
war es. Ja, okay, okay, dann ist gut, dass ich skippen konnte. Weil ich kam vielleicht bei einer halben Stunde oder so raus dann daher. Ah. Wobei, was ich ja jedes Jahr eigentlich immer wieder ganz interessant finde oder schön gemacht finde, sind ja so die Zusammenfassungen von zum Beispiel The Verge oder so. Die machen ja. das wirklich gut mittlerweile. Da kann man, wenn man da sich nicht durch die komplette Keynote hauen will oder so, kann man sich da mal so ein Video reinklicken. Die Beiträge auch von anderen Plattformen oder Medien auf Instagram oder Facebook finde ich schon teilweise schon wieder zu kurz. Weil da ein, zwei Minuten happen da, das ist halt immer schwierig, ja. Gerade wenn dann 30 Themen in 2 Minuten oder so, das ist dann immer schwierig, ja.
Also was ich immer wieder feststellen muss, das ist eigentlich jedes Jahr der Fall, wenn Leute vor Ort berichten und da irgendwie Instagram-Stories zum Besten geben, sind sie viel stärker euphorisiert, als wenn man jetzt von der Ferne das betrachtet und das etwas nüchterner sieht, weil man dieses Feeling hat. Ja, das ist halt so. Da neigen doch viele zu einer Gruppeneuphorie, würde ich sagen, und sie hypen sich da so ein bisschen gegenseitig hoch. Dann hört man so Sätze von deutschen YouTubern, die beste Keynote, die beste WWDC, wo ich jemals dabei war.
Ja, okay, dabei vielleicht.
Ja, es war aber nicht seine erste.
Ja, ich sage ja, dabei vielleicht. Ja, das ist eine Frage, bei welchen waren alle immer vor Ort, ja. Aber mein Gott, die beste WWDC, das ist schon ein paar Jährchen her, ja.
Es war, ich wollte es ja nicht das Fazit vorwegnehmen, aber es war bei weitem nicht die beste WWDC, die ich jemals mitverfolgt habe.
Wie gesagt, wenn man live vor Ort ist, spielen da andere Faktoren, als ja jetzt nur die Präsentation oder die Inhalte eine Rolle. Ja, du hast das ganze Umfeld noch, die Leute, die du triffst oder mit denen du unterwegs bist. Ja, das spielt da mit rein, da kommen andere Faktoren noch, die das damit beeinflussen. Aber rein, was jetzt den Content betrifft. Naja, aber ich würde sagen, fangen wir erstmal an.
Genau, fangen wir damit an, dass, hast du das Intro denn verfolgt, wie Greg Federici in einem Formel-1-Wagen einmal kurz über das Headquarter fährt?
Warum sie das wohl gemacht haben?
Naja, sie wollten ein wenig ihr F1-Filmchen promoten, ne?
Genau.
Was wohl Frau Jackson dazu gesagt hat, also Lisa Jackson dazu gesagt hat, dass er mit einem Verbrenner Formel 1-Wagen über das Headquarter fährt. Das fand die bestimmt nicht so toll. Aber okay.
Ja, okay. Es ist halt auch kein Formel-E-Film. Ja.
Das ist halt so. Ja. Aber
das wäre nochmal eine andere Möglichkeit gewesen, aber das ist halt, passt halt auch nicht zum Film. Ja. Also ein Formel-E-Fahrzeug dann für die Promo ist schwierig.
Ja. Obwohl die beiden Fahrzeuge, die sie bei der CarPlay-Präsentation gezeigt haben, das waren nach meiner Meinung, man möge mich korrigieren, auch beides Verbrenner. Das waren keine E-Fahrzeuge.
Baut Aston Martin überhaupt
Elektrofahrzeuge? Ich glaube, die bauen Hybrid, aber keine reinen Elektrofahrzeuge, ja. So viel wie ich weiß. Da bin ich auch nicht so kapitelfest. Ist jetzt auch nicht meine Marke, die ich gerne, doch fahren würde ich das gerne schon, aber die kann ich mir leider nicht leisten, sagen wir es mal so.
Ah, Okay, wir wollen ja eigentlich über die WDC
sprechen. Wir wollen über die WDC sprechen.
Über CarPlay kommen wir ja später dann vielleicht noch.
Aber kein Car-Talk.
Genau.
Nein, also es ging dann im Endeffekt los mit dieser Promo für den F1-Film und mit so ein paar Special Effects. Und das war eigentlich ganz lustig. Man kennt es ja und keine Keynote in den letzten Jahren, wo sich Greg Federici nicht über seine eigene Frisur lustig gemacht hat. Das fand ich ganz okay, konnte man machen. War ganz nett. Ich glaube, auf dem Helm stand sogar drauf, Air Force One. Hm? Ist ja sein
das Spitzname. Ja, genau, seit damals, ja.
Ja, okay, meinetwegen. Obwohl, so schlimm finde ich seine Frisur gar nicht. Oder ich weiß gar nicht, warum alle so darüber keine Ahnung, wie das alles zustande gekommen ist. Aber ich glaube, früher war die noch mehr aufgeföhnt. Früher war das schlimmer als
mittlerweile. Ja, das war halt von seinem ersten Auftritt, ja, auf der WDC.
Ja, richtig, genau. Da ist mir eigentlich nicht die Frisur in Erinnerung geblieben, sondern wie nervös er war und wie er gezittert hat und die Maus geführt hat. Das ist mir eigentlich in Erinnerung geblieben. Er war doch sehr stark nervös. Wer kann es ihn verdenken? Gut, nach diesem kleinen Filmchen, nach dem kleinen F1-Film, ging es dann direkt los mit Apple Intelligence. Und da gab es eigentlich so, die wesentlichsten Dinge waren nach meiner Meinung, dass sie die Live-Übersetzung angesprochen haben, dass es sowohl in FaceTime gibt. Und da gab es dann noch eine Demo zu. Das war eigentlich, ja, ganz beeindruckend. Aber wenn man sich die Qualität und die Sprachqualität angehört hat, war das schon alles so ein bisschen robotisch, ne, was da so dabei rauskam. Also so flüssig und toll klang das eigentlich nicht. Ja, es war technisch beeindruckend, aber so die Darreichungsform hätte nach meiner Meinung etwas besser klingen können. Hm? Hast du die Demo gesehen auch, oder hast du da schon angefangen zu skippen?
Ich habe bei vielem geskippt, aber so ein bisschen was hast du dir schon angeguckt.
Ja.
Es ist natürlich auch wieder die Frage, was kannst du on-device halt abbilden?
Ja.
Und was ist dein Anspruch? Ja? Willst du irgendwo es für den Nutzer noch so gestalten, dass du hörst, es ist halt maschinengeneriert?
Stimmt, ja.
Oder willst du das halt wirklich so seamless machen, dass du sagst, okay, also ich bin eigentlich auch eher ein Freund davon, es sollte sich so natürlich anhören wie möglich. Weil wenn ich mit der Maschine direkt kommuniziere, weiß ich, was ich da mache.
Ja.
Das ist natürlich eine andere Sache, wenn du anfängst, dann halt so Sachen aufzuzeichnen und irgendwo abzuspielen. Mhm. Da sollte es eigentlich dann, je nach Kontext, dann schon erkennbar sein, dass es halt kein menschlicher Gesprächspartner war
oder Fall.
So. Ja. Wie gesagt, je nach Kontext und Content.
Ja.
Aber ich selbst bin eigentlich ein Freund von, dass wenn, dann will ich das so natürlich wie möglich haben. Dann sollte es wirklich gut klingen. Hätte da besser sein können. Wir haben auch schon andere Beispiele gesehen, beziehungsweise gehört, wo es besser geht, also nicht von Apple, aber von anderen Anbietern, Herstellern, wo es teilweise natürlicher klingt. Aber mal abwarten, wie es dann letztendlich wirklich zum Release dann sein wird, beziehungsweise welche Verbesserungen da noch kommen.
Ja.
Weil ganz ehrlich, auch bei den Funktionen, die sie gezeigt haben, was wirklich Neues oder das etwas besser funktioniert hätte als beim Wettbewerb,
nee,
habe ich da nicht gesehen.
Das muss man fairerweise sagen. Auch der nächste Punkt ist Visual Intelligence erweitert sich jetzt auf das gesamte iPhone, auf den gesamten iPhone-Bildschirm und ermöglicht halt kontextbezogene Suche und Aktionen. Das ist nichts anderes als Circle to Search, was wir bei Google auch haben.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, das hat nur einen anderen Namen.
Was Circle war Google Lens oder so, war ja auch mal so ein Thema. Ja. Oder Lens? War es Lens vor Circle? Egal.
Ich glaube,
auf jeden Fall. Ja. Und es ist da, was sie gezeigt haben, okay, macht Sinn, aber das ist jetzt auch wieder.
Ja, und der letzte Punkt, der mir halt aufgefallen ist.
Entschuldigung, wenn ich mich da unterbreche, aber wo ich mir halt schwer tue bei diesen ganzen Funktionen, ist halt dieses Intelligence. Das hat mit Intelligenz ja eigentlich eher weniger zu tun, aber naja.
Naja, gut.
Genauso die ganze Funktion als AI zu bezeichnen.
Ja, hat sich mittlerweile so eingebürgert.
Ja.
Ist ja nicht nur bei Apple so, das ist ja bei allen anderen auch so. Mhm. Ja gut, der letzte Punkt, der mir positiv aufgefallen ist und der dem Ganzen wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Traktion geben kann, dass Entwickler jetzt Zugriff auf Apple Intelligence bekommen und dadurch, denke ich, das Ganze noch bereichert wird und da einiges passieren wird, hoffentlich.
Ja, ja, Sie haben ja da auch wieder Beispiele gezeigt gehabt. Es kam ja auch nach der WWDC einiges an Infos noch auch von Apple direkt für die Entwickler raus, was da möglich sein wird, beziehungsweise wie das funktionieren wird, wie du das einbinden kannst. Da habe ich mir auch noch ein paar Sachen markiert, die ich mir mal durchlesen will. In Ruhe, irgendwann mal demnächst, also nicht dieses Wochenende. auf jeden Fall, das ist eine Sache, die ich ganz gut finde, weil das Schöne an der Sache ist ja, das Language-Modell von Apple läuft ja on-device.
Ja.
Da gehen keine Daten, ja, also wenn ein App, wenn ein Entwickler halt diese Funktion einbilden will für seine Apps, es gehen keine Daten irgendwo auf einen fremden Server, sondern das läuft wirklich bei dir on-device. Und das ist gerade wieder, Sie hatten das Thema Privatsphäre ja auch angesprochen während der Präsentation, das ist natürlich auch wieder ein Riesenpunkt. Ja, der, denke ich mal, auch bei Entwicklern, die halt da Wert drauf legen, beziehungsweise die Funktionen nutzen wollen, die nicht unbedingt eine Cloud-Anwendung benötigen, vor allem für die sie nicht unnötig auch noch Geld bezahlen müssen.
Es ist kostenlos, das ist ganz entscheidend. Ja.
Genau, weil es verursacht für dich als Entwickler keine weiteren Kosten.
Genau.
Du machst es on-device, also instant im Prinzip. Du bist nicht auf irgendwelche Spotty-Verbindungen angewiesen oder ein schnelles WLAN, je nachdem, wie viele Daten da halt hin und her geschickt werden müssen.
Ja.
Und wie gesagt, für dich als Anwender, ja, es gehen keine Daten irgendwo zu irgendeinem AI-Dienst, Cloud-Anbieter, ja, wo du nicht weißt, inwieweit oder wie sicher die Daten da eventuell aufgehoben sind. Und das war schon, hätte ich jetzt so, also es ist ein Schritt, den man, glaube ich, erwarten konnte, dass der jetzt schon da ist. Gerade in dem Zustand oder mit den Funktionen, ja, so eingeschränkt, was wir momentan bei Apple halt sehen, fand ich das dann doch schon überraschend, dass wir das diese WWDC schon gesehen haben. Ja.
Ja gut, es kam ja jetzt generell jetzt nicht ganz so viel zum Thema Apple Intelligence und das Thema Siri haben sie auch dezent nach hinten verschoben, haben sie ganz kurz angesprochen in der Keynote und haben mehr oder weniger gesagt, dass das 2026 kommen wird. Und bevor wir halt zum nächsten Thema übergehen, das Thema Design, lass uns nochmal ganz kurz darüber sprechen, wie es sich im Nachhinein herausgestellt hat in einem Interview, was nach der Keynote mehr oder weniger stattgefunden hat, bei Tom's Guide. Früher hieß das Ganze Tom's Hardware Guide, mittlerweile heißt es nur Tom's Guide. Und ein Kollege von TechRadar war anwesend, die haben Greg Federighi interviewt und Joswiak, der war auch anwesend. Und was hat uns gezeigt, dass erstens hat es uns gezeigt, dass sie auf Gruber wahrscheinlich doch mehr sauer sind, als wir uns das alle gedacht haben oder als wir das noch so vermutet haben, weil er hat ja damals so einen kleinen Brandbrief veröffentlicht zum Thema irgendwas ist faul im Starter Cupertino, so als Überschrift. Und das scheint Apple ihnen doch sehr übel genommen zu haben, so dass sie ihn ja abgesagt haben zur Talkshow. Und sie jetzt halt bei Tom's Guide und TechRadar aufgetaucht sind. Und ja, auf Gruber sind sie halt jetzt nicht so gut zu sprechen gewesen. Ich weiß nicht, ob sie das in den nächsten Monaten, Jahren wieder etwas stabilisieren wird, das Verhältnis. Aber im Moment sind das jetzt nicht so die dicksten Freunde, habe ich das Gefühl. Weil sie haben es ja durchaus auch, wie gesagt, anderen Medien gestellt und auch sehr kritische Fragen gestellt. Da gab es ja ganz viele Beispiele, jetzt nicht nur Tom's Guide, sondern auch bei anderen Publikationen. Aber lass uns erst nochmal über dieses Tom's Guide-Interview sprechen. Da gab es nämlich direkte Fragen zum Thema Sprachassistent, Siri etc., warum das so viel versprochen worden ist und dann jetzt doch nicht gekommen ist und warum es jetzt verschoben worden ist etc. Und da hat Greg Federighi einfach klar und deutlich gesagt, dass es zwei Versionen gibt oder gab. Die erste Version kam halt, also Siri V1 sollte halt weiterentwickelt werden, wurde entwickelt und sie haben festgestellt, dass sie bei der Entwicklung einfach nicht weiterkommen, dass das einfach nicht den Ansprüchen genügt und dass es einfach feststeckt. Und das haben sie im Frühjahr 2025 festgestellt und deshalb hat man sich dann dazu entschlossen, eine zweite Version zu entwickeln und die von Grund auf neu zu entwickeln. Und das nimmt halt mehr Zeit in Anspruch und deswegen ist man dazu übergegangen, das Ganze, wie gesagt, in der Version 2 zu releasen. Und es ist durchaus auch keine Vaporware, wie viele behauptet haben. Es gab eine lauffähige Version, die man hätte auch präsentieren können, aber die nicht so präsentabel war, wie sie es sich eigentlich vorgestellt haben. Und deswegen wird das Ganze noch ein wenig dauern. Und deswegen mussten sie halt kurzfristig auf diese Version 2 umsteigen und alles neu machen. Das war so im Endeffekt die Quintessenz von diesem Interview oder von dieser, die Antwort letztendlich auf die Frage, warum das jetzt alles so in die Hose gegangen ist mit der Siri, mit der kontextsensitiven Siri. Tja, immerhin gab es dazu eine Stellungnahme, bloß das hätten sie eigentlich schon viel, viel früher tun können, wo diese ganzen Vorwürfe aufgekommen sind. Diese Vorwürfe gab es ja schon vor Monaten und jetzt muss man sich nicht im Endeffekt erst nach der WWDC-Keynote hinstellen und sich solchen unangenehmen Fragen stellen, sondern man hätte das eigentlich schon mit einer klaren und direkten Kommunikation im Vorfeld ausräumen können, das Ganze, finde ich.
Ja, generell, ab und zu kommt es immer so mal vor, ja, dass Apple da in dem Bereich da ein bisschen mehr machen könnte, aber also an ja. Kommunikation mehr machen könnte. Aber.
Ja, ich denke, wenn sie das so kommuniziert hätten, Siri Version 1, Siri Version 2, hätten das sehr viele Leute verstanden und hätten dem auch folgen können und gut wäre gewesen. Fehler passieren und Entwicklungsschritte, die in eine falsche Richtung gehen, die können halt eingeschlagen werden, keine Frage, aber einfach kein konkretes Statement dazu abzugeben. Und jetzt erst im Nachhinein, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wo diese ganzen Vorwürfe schon aufgelaufen sind von den verschiedenen Publikationen, von den ganzen Medien, im Nachhinein dann sich dahin zu setzen und dann das so zu erklären, ist eigentlich nach meiner Meinung viel zu spät. Okay. Besser spät als nie. Und was mir auch aufgefallen ist, sie haben ja das alles da schön präsentiert und alles schön gemacht auf der Keynote, keine Frage, aber sie haben etwas kleinere Brötchen gebacken als bei den letzten WWDCs. Sie haben dieses Jahr oder bei dieser Präsentation nicht das Wort in den Mund genommen oder nicht diese Floskel in den Mund genommen, later this year. Da haben sie nichts zugesagt. Da haben sie jetzt nicht irgendwo auf was hingewiesen, was erst zum späteren Zeitpunkt kommt, etc., sondern sie haben sich diesbezüglich sehr bedeckt gehalten und haben im Endeffekt das Ganze, das Erwartungsmanagement auf eine gesunde Ebene gehoben und nicht so breitspurig agiert wie sonst bei den ganzen Keynotes. Das muss man ihnen positiv anerkennen, das Ganze. Naja, das zu den Interviews. Und es gab auch bei anderen Medien noch Statements. Ich glaube, Wall Street Journal gab es noch ein Statement bei Joanna Stern. Genau. Ja, da wurde auch relativ direkt gefragt. Und ja, war auch eine sehr, sehr krasse Frage. Ich habe es nicht im Kopf, was hat sie irgendwie, hat sie gesagt, $3 Millionen, nee, irgendwas hat sie doch mit einer Zahl in eine Frage reingebaut. Also ich habe es jetzt vergessen, was genau, ich weiß, hast du den Artikel durchgelesen im Wall Street Journal?
Nee, ich hatte nur kurz mal ins Video reingeguckt.
Okay. Ja, also es war auch ein relativ kurzes Interview, glaube ich. Es war jetzt nicht so lang wie die Tom's Guide-Geschichte, aber es war wohl sehr provokativ, weil das ging heute Morgen noch bei mir durch den RSS-Reader, dass da wohl relativ deutliche und
deutliche Fragen kamen. Deswegen gerade das, was sie da gemacht haben und auch wer von Apple, ja, wirft halt echt Fragen auf, warum nicht mit Gruber. Ja.
Naja, weil er...
Ja, ob es daran liegt, ist eine andere Frage. Ja. Aber wie gesagt, wenn man sich da schon diesen Fragen stellt, beziehungsweise da das raushaut, das hätte man auch bei Gruber machen können.
Das ist richtig, ja.
Aber egal.
Irgendwas muss stark, ich gehe davon aus, es lag daran, weil Gruber halt diesen Brandbrief geschrieben hat oder diesen Blogartikel geschrieben hat. Das ist meine Vermutung. Und da hat sich Apple angepinkelt gefühlt und hat gesagt, nee, ja, mit dem. Da
muss man aber auch drüber stehen.
Sollte man souverän drüber stehen, ja. Und spätestens da hätte man ja auch klar kommunizieren können. Da hätte man schon das sagen können, was Greg Federici in dem Interview bei Tom's Guide gesagt hat. Siri V1, Siri Version V2 etc. pp. Hätte das vernünftig erklären können und gut wäre gewesen. Aber okay. Anyway. Lass uns über das neue Design sprechen, was dann ja letztendlich auf der Agenda gleich als nächstes gekommen ist. Nach Apple Intelligence, da haben sie ja das neue Design vorgestellt und sie nennen es Liquid Glass. Und dieses Liquid Glass zieht sich dann durch die komplette Plattform, durch alle Plattformen durch, von iOS bis tvOS. Alles wird quasi Liquid und alles wird quasi aus Glas.
Also, dass sich da für alle US-Versionen ein einheitlicher oder eine einheitliche Designsprache jetzt da ist, okay. Finde ich gut.
Ja.
Gerade auch, na jetzt, dann kommen wir ja nochmal zu iPad. Ja, macht das echt Sinn? Gerade macOS iPad macht da wirklich Sinn. Aber die Art und Weise, wie manche Sachen da gerade auf unter iOS oder iPadOS aussehen, schwierig.
Naja, gut. Wenn ein neues Design eingeführt wird, polarisiert das am Anfang immer. Das war bei dem Flat-Design bei iOS 7 nicht anders. Es gab es dafür Aufstände und man hat es letztendlich dann auch mit ein paar Refinements dann im Nachhinein hinbekommen, ja, das auf vernünftige Beine zu stellen, das Ganze.
Also das Liquid Glass braucht noch ein paar Refinements. Ja,
ja, kommt alles noch, da bin ich ja von überzeugt.
Ich hoffe mal, dass sie das bis zum offiziellen Release da ein bisschen auch umsetzen.
Ja, ja, das, was sie ja damit erreichen wollen, sie wollen halt ein bisschen mehr Lebendigkeit und ein wenig mehr Agilität in das Betriebssystem reinbekommen. Und es soll ja auch sehr dynamisch auf Bewegungen reagieren und auf Umgebung, auf die Umgebung reagieren. Also es soll so ein bisschen mehr, in Anführungsstrichen, atmen, das Betriebssystem, würde ich sagen. So könnte man das beschreiben. Und ob das jetzt unbedingt das ist, was man heutzutage haben möchte, ob das nicht ein wenig mehr in die Vergangenheit blickt und ob das noch zeitgemäß ist, wieder so eine belastende oder performancebelastende Geschichte reinzubringen, weil ich denke, das braucht auch Leistung und ich denke, das frisst auch Akku, das Ganze, weil das sind ja letztendlich sehr stark animierte Geschichten und das im Endeffekt nur für eine Oberfläche. Ich weiß nicht, ob das Not tut. Ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin da auch so ein bisschen ambivalent unterwegs. Ich habe da noch keine konkrete Meinung zu Gebot mir bilden können zu dem ganzen Thema. Man sieht ja, dass es in einigen Bereichen sehr defizitär unterwegs ist, speziell auch bei der Geschichte im Kontrollzentrum. Ich habe einige kleine Videos gesehen und einige Screenshots gesehen, dass die Lesbarkeit teilweise sehr stark eingeschränkt ist. Und gerade die Visualität und die Lesbarkeit, die soll doch klar und crisp sein. Und das soll ja nicht, dass man da, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also man kann natürlich auch davon ausgehen, dass wir das, was wir jetzt in Beta 1 gesehen haben, nicht das ist, was wir in der finalen Version sehen werden. Da wird an einigen Schrauben noch gedreht. Hat ja Apple auch mehr oder weniger auf der Keynote gesagt, dass da wohl noch einiges passieren wird. Und ich hoffe, dass da einiges passieren wird, weil so, was ich bisher an Screenshots und an Videos vor allen Dingen gesehen habe, ist das nicht akzeptabel, nach meiner Meinung. Speziell im iOS-Bereich, da hat man ja am meisten Videos gesehen, finde ich das noch nicht so rund. Da ist noch ein bisschen Refinement gefragt. Und es kommt mir irgendwie so vor, als ob sie Aqua genommen haben und eine ganz große Anabolika-Spritze genommen haben und auf einmal Aqua so ein bisschen aufgepumpt haben. So kommt mir das Ganze vor. Erinnert mich an Aqua. Die Älteren werden sich daran erinnern, würde ich sagen. Und viele haben sich ja auch bemüht gefühlt auf den Socials, Windows Vista mit der Aero-Oberfläche in Kontext zu setzen und da einen Vergleich zu setzen mit Liquid Glass. Da war dann Threads mit überflutet mit Screenshots von Windows Vista. Und da haben sie geschrieben, ja, das ist damals schon in die Hose gegangen, das Design, und es war damals schon unangenehm. Und sie haben sich gewundert, dass sich das alles wiederholt in Form von Liquid Glass. Ob man das jetzt so eins zu eins vergleichen kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich stehe dem sehr noch sehr skeptisch gegenüber dem Ganzen. Und ich hoffe mal, dass da noch einiges kommen wird. Also an Refinements. Hm?
Ja, ist zwingend angebracht. Ja. Gerade im Bereich Transparenzen und Lesbarkeit muss da auf jeden Fall noch einiges getan werden, weil das sah nicht so doll aus. Ja.
Das ist richtig. Man hat zwar die Möglichkeit, über den Menüpunkt Bedienungshilfen die Transparenz zu reduzieren, aber ob das jetzt der Weg ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Man wird es sehen, wie weit Apple dann wieder so ein bisschen zurückrudern wird und wie weit Apple das Ganze etwas zurücknehmen wird in der Darreichungsform und wie letztendlich dann auch die finale Version im September aussehen wird. Spätestens dann werden wir es sehen. Und wir müssen es ja so hinnehmen. Es hilft ja nichts. Ne? Entweder bleiben wir auf der Plattform und halten das aus oder nicht, hilft ja nichts. Ja. Schauen wir mal. Gut. Das zum Design, und dieses Design zieht sich halt über die komplette Plattform. Oh Wunder, und alles heißt jetzt 26. Da hat Mark Gurman eine sehr, sehr gute Quelle gehabt. Das muss man ihn neidlos anerkennen. Es heißt quasi jetzt von tvOS bis iOS alles 26, außer macOS hat noch den Zusatz Tahoe. Der Name wurde ja auch in der Gerüchteküche kolportiert, und es hat sich ja halt bewahrheitet, dass Tahoe der Zusatz oder der Name von macOS ist letztendlich. Ja. Mhm. Aber das wurde positiv angenommen von der Community. Ne? Da gab es jetzt keine negativen Äußerungen mit 26 etc. Also da gab es jetzt wenig Kritik zu, muss ich sagen. Das wurde so akzeptiert. Ne? Viele sagen, ja, hätte man 25 nennen müssen, weil das wurde ja in 25 released. Da streiten sich ja noch die Geister, ob man das jetzt so machen kann oder nicht. Ja, also mir ist das letztendlich auch egal, ob 25 oder 26. Aber das ist jetzt alles auf einer Zahl steht, auf einem Namen ist, finde ich ganz okay. Kann man mitleben. So, iOS 26 war dann der nächste Punkt. Die Foto-App, die wurde jetzt wieder etwas zurückgedreht, in Anführungsstrichen, und es kam wieder das hinein, was sich viele, viele, viele Nutzer und Nutzerinnen gewünscht haben. Die Tab-Bar ist jetzt wieder zurückgekommen oder kommt wieder zurück, weil es gab ja doch sehr, sehr, sehr viele Kritiken an der aktuellen Foto-App, die wir in iOS 18 haben. Ich finde sie persönlich auch nicht so gelungen und finde sie eher unintuitiv und unübersichtlich. Und da gab es wohl ganz, ganz viele andere, die sich das auch gewünscht haben, dass da wieder eine Veränderung stattfindet und dass man wieder zurückkehrt zu der Tab-Bar. Und das ist jetzt auch passiert. Und das finde ich auch gut so, dass Apple auch auf Nutzerfeedback eingeht. Und das muss wohl auch sehr massiv gewesen sein, das ganze Feedback, dass sie jetzt wieder die Tab-Bar einführen. Finde ich gut.
Also das, was sie zur Foto-App gezeigt haben, gefällt mir sehr gut. Ja,
ja, weil die aktuelle Foto-App ist jetzt mehr oder weniger Grütze, sage ich jetzt mal.
Ah, da hatte ich jetzt auch kein Problem mit, aber
naja.
Die neue
gefällt mir gut. Die Kamera-App wird jetzt deutlich aufgeräumter. Man ist jetzt nicht mehr so überfrachtet mit Funktionen, die einen auf den ersten Blick ins Auge stechen. Die Optionen bieten sich dann nur da, wenn man sich dann halt für eine Geschichte entscheidet. Wenn man jetzt ein Foto aufnehmen will oder ein Video aufnehmen will, dann erscheinen dann die weiteren Optionen, die man hat. Also das hat sich deutlich reduzierter dargestellt, das Ganze. Und das finde ich, was ich bisher so gesehen habe, auch sehr interessant und auch sehr schön. Und auch von der Art und Weise, wie man die ganzen Dinge auswählen kann, etwas intuitiver. Und das aufgeräumte Design finde ich sehr, sehr angenehm. Generell muss man ja auch dazu sagen, mit der neuen Liquid-Glass-Oberfläche kommt ja jetzt nicht nur dieser Glasüberzug darüber, sondern es sind ja auch einige Steuerelemente, die sich verändert haben. Man hat mehr Pop-Over-Oberflächen oder Steuerelemente, die wir ja auch schon aus iPadOS kennen. Also man hat ja auch einiges an der Bedienung und an Steuerelementen verändert. Also es ist ja nicht nur der reine Skin, der sich über das Ganze zieht, sondern es haben sich auch viele Steuerelemente dazu gesellt oder sie haben sich verändert. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Es ist ja nicht nur der Zuckerguss oben drüber, sondern auch die Art und Weise, wie man mit dem System interagiert. So, dann gibt es eine Anrufprüfung. Wie heißt es? Call Screening. Und das ist, finde ich, sehr interessant. Das heißt, wenn jetzt irgendeine unbekannte Nummer anruft, dann geht im Endeffekt das Telefon ran, mehr oder weniger, und fragt erstmal, wer bist du, was willst du? Und das wird dann an den Nutzer weitergeleitet und man bekommt erstmal Informationen, was da überhaupt gewollt ist. Im Endeffekt ein digitaler Türsteher oder eine digitale Sekretärin. Was ich aber gelesen habe, das kommt erstmal nicht nach Europa und nach Deutschland. Das ist erstmal US-only. Also fraglich ist, wann das dann zu uns kommt, das ganze Thema. Der nächste Punkt, den finde ich extrem nützlich, der Hold Assistant, bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Hotline-Situation stecken und wir stecken in einer Warteschleife, dann ist es ja so, dass man, also ich mache das immer so, dass ich das Telefon dann liegen lasse und stelle das dann auf Lautsprecher und lasse das die ganze Zeit dann dudeln und warte dann, bis irgendwer sich bemüht, mal mein Anliegen entgegenzunehmen und ans Telefon geht oder dementsprechend dann frei ist. Und das kann man jetzt umgehen mit dem Hold Assistant, dass man dann eine Benachrichtigung bekommt. Jetzt ist der Support-Mitarbeiter frei und man kann dann letztendlich in die Leitung reingehen. Und man muss jetzt nicht die ganze Zeit die Warteschleifenmusik hören. Finde ich extrem praktisch, gerade in der heutigen Zeit, wo man doch sehr viel in Warteschleifen unterwegs ist. Ja. Ob das dann auch so sauber funktioniert, muss man dann sehen. Bin ich gespannt.
Ja, war ich jetzt nicht gerade so begeistert von den Funktionen? Sehe ich jetzt für mich jetzt nicht
unbedingt. Du rufst wahrscheinlich nicht so viel bei Hotlines an, etc., nehme ich an.
Erstens mal das. Zweitens ruft mich eigentlich keiner an, der irgendwie mir nichts zu sagen hat, ja, beziehungsweise unaufgefordert. Ruft keiner an.
Ja, ich habe halt das Problem, dass ja viel Telefonscam teilweise unterwegs ist von irgendwelchen, ja, was weiß ich, wir wollen sie nicht bei uns im ETF einsteigen, wollen sie nicht irgendwelche Aktienscheiße kaufen, irgendwelche Telefonbetrüger, in Anführungsstrichen, Investmentberater und so weiter und so fort. Das hat man ja heutzutage, dass man da, gerade wenn man als Selbstständiger unterwegs ist, belästigt wird mit solchen penetranten
Wer bei mir Leuten mit unbekannter Nummer anruft oder Nummer unterdrückt, da wird grundsätzlich nicht rangegangen.
Das mache ich teilweise auch nicht, aber es ist ja auch so, dass man das Call-Screening so einstellen kann, dass es jetzt nicht nur um unterdrückte Nummern geht, sondern generell um Nummern, die man gar nicht kennt.
Ja, vor allem das System erkennt ihr dann zum Beispiel, oh, hier, Freunde, das ist irgendwie ein Callcenter, ein Scamcaller oder irgendwas, wenn die Nummern halt schon bekannt sind, die werden ja gegen Datenbanken geprüft und dann wird da entsprechend gehandelt. Aber wie gesagt, das...
Ja, und du hast recht.
Meine Nummer hat sich da nirgends durchgesprochen, also von daher.
Du hast recht, normalerweise ist es so, wenn jemand mit unterdrückter Nummer anruft, hat er zu 95% negative Absichten, sage ich jetzt mal. Ist meine Erfahrung, ne? Und
keine Ahnung, ich gehe nicht ran.
Ja, aber es gab ja Zeiten,
wenn jemand was will, dann spricht er auf die Box und das war's, ja? Oder soll mir eine Nachricht schreiben? Ja, das ist auch okay.
Es gab halt Zeiten, da habe ich das noch gemacht, da bin ich bei unterdrückter Nummer dran gegangen. Und ich habe halt festgestellt, dass das immer irgendwas Negatives war oder dass das immer irgendwas Halbseidenes gewesen ist, etc. Muss ich ganz, ganz ehrlicherweise zugeben.
Ich hatte auch im Festnetz schon lange keine Marktforschung mehr.
Ja.
Wobei ich mich eh frage, normalerweise darfst du diese Cold Calls ja eigentlich gar nicht machen.
Ja, ja, das stimmt.
Ich hatte aber auch schon lange keine mehr. Also von daher passt alles richtig gemacht anscheinend.
Ja. Ja. Gut. Das sind so diese Dinge, die ich bei iOS rausgepickt habe. Das gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viel, nicht nur wahrscheinlich, es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Features. Generell ist jetzt im iMessage-Bereich noch einiges dazugekommen. Ich kann jetzt in Gruppenchats Umfragen einbauen.
Das ist nice, ja.
Kann je nach Gruppe interessant sein, vielleicht auch, wenn man Termine abstimmen möchte. Okay, ja. Da gibt es andere Tools für, muss ich fairerweise dazu sagen. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge außer Termine, die man zur Debatte stellen kann oder zur Umfrage stellen kann. Keine Frage. Man kann jetzt Hintergründe individualisieren, ein Feature, was WhatsApp schon seit 20.000 Jahren kann, dass man das überhaupt bewirbt, das ja, zeigt.
Was halt auch nice ist, ist halt wieder mit der Geldsammelfunktion, was sie gezeigt haben. Das war halt auch direkt über iMessage ganz nice. Das Problem ist halt nur, das mag in Amerika ein Feature sein, was wahrscheinlich gut angenommen wird, genauso mit den Umfragen. Das Problem ist, bei uns in Europa ist eigentlich die Messaging-Plattform WhatsApp.
Kommt drauf an, in welcher Bubble man unterwegs ist. Ne?
Aber selbst da, bei mir 90% der iPhone-Nutzer nutzen WhatsApp.
Das ist halt leider so und machen wir uns nichts vor. Man kommt schwer um WhatsApp herum. Wenn man jetzt nicht missionarisch unterwegs sein möchte und irgendwelche Leute dazu bekehren will, iMessage oder Signal oder sonst was zu benutzen, wenn man jetzt mit den Otto-Normalbürger kommunizieren möchte, der Mensch von nebenan, dann kommt man eigentlich um WhatsApp nicht drum herum. Das ist leider so. Das ist meine Alltagsrealität. Speziell, wenn die dann noch mit einem Android-Phone unterwegs sind, dann ist das der Ofen aus.
Ja. 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 Aber hattest du CarPlay eben irgendwie
angesprochen? CarPlay habe ich gar nicht in der Liste drin stehen. Ich habe nur gesehen, dass irgendwie war ich da nicht so alert bei dem Thema.
Guck mal nochmal in dein Dokument rein. Da steht CarPlay schon drin.
Da steht CarPlay drin?
Ja, ja.
Aber den habe
Weil CarPlay, den Part habe ich mir auf jeden Fall auch nochmal angeguckt. Weil
also,
ich
genau
so ein CarPlay-Fan bin.
Ich habe zwei Sachen da reingeschrieben. Da gibt's wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr. Das, was mir halt aufgefallen ist, dass es auf jeden Fall ein deutliches Update gab und auch ein deutliches Bekenntnis zur normalen CarPlay-Version. Da haben sich ja viele Leute...
Genau, also nicht nur, genau.
Ultra, genau.
Ultra ist ja so ein, ist ja sowieso ein schwieriges Thema.
Ja.
Generell ist CarPlay, hat sich die letzten Jahre zu einem schwierigen Thema entwickelt. Es gibt vermehrt Autohersteller, gerade in den Staaten, die eigentlich CarPlay absichtlich nicht integrieren wollen.
General Motors, ne, ist ein prominentes Beispiel.
Die auf ihre eigenen Softwarelösungen setzen, gerade auch da wieder im Hinblick auf Daten sammeln bzw. Services verkaufen, die das ja dann auch da wieder als extra Einnahmequelle dann sehen. Wobei ich generell eigentlich nichts gegen Software-Abos habe, allerdings ein Problem habe, wenn es beim Auto ist. Oder generell auch bei der Waschmaschine oder beim Toaster. Ja. Da will ich im Prinzip eigentlich kein Abo haben. Ja. Es gibt anscheinend ja auch schon Waschmaschinen, wo du über oder noch Funktionen zusätzlich freischalten kannst und so ein Kram. Nein, ja, das sind Appliances und gerade auch beim Auto, ja, das will ich nicht. Und da haben ja auch deutsche Autohersteller schon mit experimentiert, Features im Nachhinein noch
dazu BMW, kaufen.
Ja, und dann vor allem Abo, ja, beziehungsweise ja, die ersten 3 Jahre, also in der üblichen Leasing-Haltedauer oder sagen wir mal so, in der durchschnittlichen Leasing-Haltedauer, gerade im Geschäftswagenbereich, ist es noch mit drin, Aber danach, ja, der Nächste, der das Auto fährt, muss dann zahlen, ja, und so ein Kram.
Also,
und
das, ja.
Da habe ich Bauchschmerzen ohne Ende.
Ich auch. Also ich habe ja nichts dagegen, mal so rein ein Beispiel, wenn jetzt alle Modelle, alle durch die Bank eine Sitzheizung haben, aber ich durch Option bei einem Einmalkauf die Sitzheizung aktiviere. Das heißt, Aufpreis,
ja, Betonung,
Einmalkauf, genau. Das heißt, Aufpreis 300 Euro als Beispiel und du hast die Sitzheizung aktiviert und dann funktioniert die auch als Einmalkauf, aber nicht als Abo.
Ja, also wo ich mich vielleicht noch drauf einlassen würde, wobei das heute, die Zeit hat das Thema auch schon lange, lange überholt, ist, wenn du zum Beispiel ein Navigationssystem von deinem Autohersteller hast und da Kartenupdates ja aus irgendeinem Grund wie früher halt kostenpflichtig sind.
War ja früher auch so, dass du zur Werkstatt musstest und die haben das Ding geupdatet oder ganz früher, ich kenne es noch so, dann musste man sich neue CDs kaufen.
Ja, ja? Genau. Und wie gesagt, das. Und wenn man dann sagt, okay, ob du dir jedes Jahr ein CD-Update kaufst oder da ein Abo machst, ja, und dann die Software geupdatet kriegst, egal. Wie gesagt, da früher ja, heutzutage, gerade auch mit, gerade wegen CarPlay und Android Auto und so weiter, gibt es gar keinen Grund mehr für kostenpflichtige Kartenupdates. Sorry. Da musst du dann wirklich gucken über zusätzliche Dienste, keine Ahnung, ja, wobei Blitzerwarne darf es ja alles nicht. Ja. das sind ja wieder so Funktionen, ja, okay. Aber dass du da halt über andere Mehrwerte, die du bietest, eventuell da in diesem Bereich. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, hier gerade solche Hardware-Features dann im Abo zu verkaufen, sorry.
Nein, also einmal Kauf ist okay. Und wenn dann quasi bei allen Modellen der Heizdraht im Sitz eingebaut ist, aufgrund der Produktionsvereinfachung sozusagen, kann ich das durchaus verstehen. Weil ich denke, es ist viel einfacher, die ganzen Sitze mit Heizdraht zu produzieren, als jetzt unterschiedliche SKUs am Lager zu haben oder unterschiedliche Produktionen aufzuziehen oder aufzubauen. Weil machen wir uns nichts vor, das kostet einen Pfennigartikel, ob da jetzt ein Heizdraht drin ist oder nicht, das ist nicht die Welt.
Ja, die Problematik ist halt wieder, du steigst in ein Auto ein, du hast alle Knöpfe, ja, aber die funktionieren nicht.
Naja, heutzutage ist es ja eine Software-Geschichte, du hast jetzt ja heute nicht mehr ausschließlich Hardware-Knöpfe.
Ja, aber ja, klar, in der Software kannst du dann sagen, der
Knopf existiert halt nicht.
Genau, das kannst du machen, aber früher, oder es gibt immer noch Hersteller, da ist es auch heute noch so. Ja, du hast deinen Schalter für die Sitzheizung.
Ja, ja.
Und wenn der dann ohne Funktion ist, hier auch vielen Dank.
Ja. Naja, gut, früher hat man das mit einem Blindschalter, hat man einfach eine andere Abdeckung drüber gemacht und hat dann letztendlich das so aktiviert. Also, ja, gut, ich will jetzt nicht zu tief in das Autothema einsteigen, aber wie gesagt, das ist der einzige Punkt, wo ich es nachvollziehen kann.
Ja, aber auch, was sie da gezeigt haben, jetzt gerade im Standard-CarPlay, also nicht das Ultra, im Standard-CarPlay auch mit den Anruffunktionen und mit den Widgets, die sie gezeigt haben, schöne Sachen, ja, ich freue mich, dass die Sachen auch, oder dass das normal, oder das herkömmliche CarPlay, oder das aktuell halt immer noch am weitesten verbreitete CarPlay, da so unterstützt und weiterentwickelt wird, hat mir gut gefallen, auch das, was sie im Ultra-Bereich gezeigt haben, hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, da die Unterstützung.
Ja,
ne, es war so gut wie non-existent. Ja.
Es war ein Bekenntnis zum normalen CarPlay. Ne? Das ist auf jeden Fall. Wie gesagt, Live-Aktivitäten habe ich mir noch notiert. Das ist jetzt auch reingekommen. Mhm. Aber es sind so ein paar Feinheiten, die da reingekommen sind.
Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, inwieweit gerade bei unseren deutschen Automobilherstellern CarPlay die nächsten Jahre für ein Thema sein wird. Ob wir wirklich sehen, dass in den Oberklassen vielleicht der eine oder andere doch noch Ultra mit reinbringt.
Glaube ich schon.
Wobei ich da ein sehr großes Fragezeichen habe.
Mhm.
Ich bin mal gespannt, was VW in Zukunft mit ihrer neuen Softwareplattform macht.
Mhm.
Ob sie da überhaupt noch auf CarPlay setzen oder Android Auto. Oder ob sie dann auch eine eigene Sache fahren wollen.
Mhm.
Weil wenn man mal guckt, wir hatten da ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, gerade die Zusammenarbeit mit Rivian, wo sie sich die Software ja im Prinzip herholen wollen oder das Know-how für ihre Software herholen wollen.
Mhm.
Die haben keine CarPlay-Integration.
Ja, ja, richtig.
Die Stimmt. haben zwar zum Beispiel eine Apple Music-Integration,
ja.
aber das ist halt eine Rivian-App, die meines Wissens nach auch kostenpflichtig ist.
Ja.
Und das macht mir, das gibt mir halt gerade bei VW so ein paar Fragezeichen. Und wie gesagt, die anderen Autohersteller, klar, wir haben CarPlay drin, teilweise ja als kostenpflichtige Option. Aber ich glaube, ob das, ob man das als Gesetz sehen kann, muss man mal abwarten. Gerade was jetzt die ganzen neuen Automarken betrifft, ja, die auch auf den europäischen Markt kommen, muss man mal gucken, inwieweit da überhaupt CarPlay dann so ein Thema ist. Aber ja. Es ist schön zu sehen, dass Apple auf jeden Fall weiter dran
arbeitet. Ja, auf jeden Fall. Das hat auch sehr viele beruhigt, glaube ich. Also inklusive mir, meiner Person. Das hat mich auch sehr beruhigt.
Ja, vor allem, das sind ja Funktionen, die sind ja unabhängig davon, wie alt dein Auto ist. Solange es CarPlay unterstützt,
ja.
hast du in der Regel ja dann die Funktionen auch auf deinem Display.
Ja. ja, spielt ja keine Rolle, ob es wireless ist oder kabelgebunden. Das spielt ja in dem Fall keine Rolle. Das ist ja letztendlich nur ein Convenience-Vorteil, ob ich jetzt mit Wireless arbeite oder nicht. Und ich verstehe auch nicht die Aufregung, ja, Wireless und kabelgebunden, ja, mein Gott, ob ich jetzt ein Kabel anschließe oder nicht, das ist mir relativ egal. Da bin ich ein bisschen leidenschaftslos, was das anbelangt. Ich muss das Telefon...
Sonst so viel Leidenschaft beim Thema Auto, aber da...
Ne, man kann es ja auch elegant lösen mit einem ordentlich angepassten Kabel, was nur so lang ist, wie es auch lang sein muss.
Das ist
halt immer
die Frage, wo ist die... Oder der USB-Anschluss, das ist halt das Problem. Wenn der irgendwo noch relativ so gut sitzt, dass das Kabel nicht irgendwie noch quer durch die Luft irgendwo geführt werden muss, ist es ja okay, aber...
Und wenn man sowieso eine Autohalterung hat, ja, und auf lange Fahrt und ja, auf langer Fahrt unterwegs ist, bietet es sich ja sowieso an, das Ding aufzuladen.
Ja, wobei, wenn du mit einer fest installierten Kabel, Auto- oder Telefonhalterung liebäugelst, ist eh die Frage, inwieweit machst du da die USB-Verkabelung nicht auch direkt mit weg? Die kannst du ja dann auch irgendwo drunter legen.
Ich habe da ein bisschen, ich habe da ein bisschen Aufwand betrieben und habe das so verkabelt, dass man das Kabel jetzt nicht sieht in der Halterung.
Das kann man ja dann auch machen, ja.
Ja.
Aber ja, wo wir jetzt schon bei dem Thema sind, ja, ich verstehe es halt nicht, dass du jemanden hast, der dir ein Auto zum Beispiel mit einer mit CarPlay verkauft, mit einer Induktionslademöglichkeit, aber dann kabelgebunden CarPlay.
Ja, das ist ein bisschen das ist widersprüchlich.
Das ist was ich nicht verstehe.
Ja, das ist so. Ja, gut.
Weil für was habe ich dann eine Ladefunktion, also eine kabellose Ladenfunktion, aber brauche das Kabel trotzdem?
Ja.
Weil dann lädt er über das Kabel ja sowieso. Dann brauche ich auch nicht die Ladeschale.
So ist es.
Ja.
Naja.
Ah, egal. Anderes Thema.
Ja, anderes Thema, WatchOS 26, da habe ich mir auch relativ wenig zu aufgeschrieben.
Ja, ich auch, beziehungsweise das habe ich gleich komplett geskippt.
Ja, ich bin ehrlicherweise kein Apple Watch-Nutzer und dann...
Ja, ich habe nur gesagt, ohne neue Hardware brauche ich auch nicht wissen, was da...
Ja, gut, man interessiert sich ja doch so ein bisschen peripher dann für Produkte, die man auch jetzt nicht nutzt. Dafür bin ich eigentlich doch Technik interessiert, aber... Naja, ich habe mir den Workout Buddy rausgeschrieben. Ich glaube, das Ding hat Potenzial, extrem nervig zu sein. Weil was ich da gesehen habe.
Zeit für 3 Push-Ups.
Zum Beispiel, so eine Art Drill-Instructor, der dir permanent ins Ohr flüstert. Und er gibt ja auch mal so einen Status ab. Du warst letzte Woche an der Stelle, da warst du langsamer, heute bist du etwas schneller. Also er gibt ja auch Motivationssprüche ab. Also er motiviert dich ja auch, aber er versucht dich auch zu fordern. Wie heißt es so schön? Fördern und fordern? Nee, egal, irgendwas, so ein dummer Motivationsspruch. Nein, also, aber das scheint er ja relativ oft zu tun. Also, was man da in der Demo gesehen hat, scheint er ja permanent in den Ohren zu liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich könnte mir vorstellen, das ist nervig. Und ich hoffe, dass man das noch ein wenig granularer einstellen kann, dass man die Intensität etwas einstellen kann, nicht, dass er der alle paar Sekunden in die Ohren quatscht. Ich hoffe nicht, dass es einfach nur 0 und 1 ist, sondern dass man die Aggressivität von dem Workout-Buddy oder die Penetranz etwas einstellen kann. Das hoffe ich mal. Das ist aber im Moment sowieso nicht unser Problem, weil das wird erstmal nur in englischer Sprache erscheinen und somit ist das für Europa noch kein Thema, da es halt noch nicht lokalisiert ist. Vielleicht wird es auch gar nicht lokalisiert, keine Ahnung. Der nächste Punkt, die Notiz-App gibt es jetzt auch für die Apple Watch. Okay, könnte mich wahrscheinlich interessieren, wenn ich Apple Watch-Nutzer wäre. So, und dann gibt es eine Handgelenkgeste. Wenn man jetzt mal schnell das Handgelenk dreht oder flippt, dann kann man bestimmte Aktionen auslösen. Wenn jetzt ein Anruf reinkommt, kann man die mit einer Geste ablehnen, als Beispiel. Und das kann man halt auf spezielle Anwendungen oder spezielle Apps anwenden. Und das löst dann halt bei speziellen Aktionen auch dementsprechend eine Gegenaktion aus. Also wie gesagt, als prominentes Beispiel kommt ein Anruf ein, ich drehe schnell das Handgelenk und der Anruf wird abgelehnt. Aber sehr eingeschränkt. Das heißt Series 9, Series 10 und Ultra 2. Noch nicht mal die Ultra 1 unterstützt diese Funktion. Das ist das Kleingedruckte, was man sich durchlesen sollte. Ja, aber dass das nur bei diesen fast ganz aktuellen Geräten funktioniert oder es dort Apple nur zulässt, das wundert mich ein wenig. Weil ich vermute mal, das läuft über den Gyrosensor und den haben ja nach meiner Meinung, glaube ich, alle Apple Watches verbaut. Man möge mich korrigieren. Aber das ist ja ein Sensor, der, glaube ich, fast in allen Apple Watches verbaut worden ist. Naja, das dazu. Zu tvOS habe ich mir eigentlich gar nichts notiert. Nur ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Man kann jetzt standardmäßig als Standardlautsprecher einen AirPlay-Lautsprecher deklarieren. Und man muss nicht jedes Mal diesen AirPlay-Lautsprecher aktivieren und einstellen, sondern das kann man als Default-Wert setzen. Finde ich sehr praktisch. Sonst musste man immer wieder diesen Lautsprecher konnektieren und auswählen. Wenn man jetzt das über einen AirPlay-Lautsprecher wiedergeben möchte, den Ton. Das ist eine kleine praktische Funktion, die ich sehr positiv finde. Den Rest habe ich mir eigentlich gar nicht notiert. Da hat man, glaube ich, auch sehr, sehr wenig gemacht. Aber es gab ein kleines Interview. Jetzt nicht über tvOS, sondern über die Plattform TV Plus. Und da hat sich Tim Cook nochmal zu geäußert und hat sich der Frage gestellt, warum Apple jetzt keinen Katalog lizenziert hat oder es keinen Lizenzkatalog gibt. Und da hat er einfach nur gesagt, naja, das fühlt sich nicht nach Apple an und das ist nicht das, was Apple mit einem Streamingdienst in ihren Augen in Verbindung bringt und das ist in seinen Augen nicht Apple. Kann ich nachvollziehen, und wenn man sich anschaut, wie sich Apple oder TV Plus präsentiert oder darreicht, dann finde ich das auch ganz gut, dass sie da keinen großartigen Lizenzkatalog haben oder gar keinen Lizenzkatalog haben, weil sie wollen ja schon irgendwo im Premium-Bereich unterwegs sein. Mehr Qualität anstatt Quantität. Und das haben sie ja bisher auch ganz gut durchgezogen. Und noch so ein kleiner Satz, der zum Schluss gefallen ist, dass man halt bei der ganzen Geschichte die ganzen Verluste, die Apple mit TV Plus einfährt, durchaus eingeplant hat. Das heißt, es ist ein langfristiges Projekt und Apple sieht das auch nicht als Marketinginstrument, um mehr Geräte zu verkaufen. Das wurde ja Apple immer wieder vorgeworfen, auch von der Konkurrenz, dass es einfach nur ein Marketinginstrument ist, um mehr Hardware abzusetzen. Speziell Disney Plus hat sich da ja sehr negativ zu geäußert, sondern Apple sieht es einfach als langfristiges Projekt und sie möchten halt großartige Geschichten erzählen mit großartigen Inhalten und sie wollen jetzt nicht in erster Linie darüber iPhones verkaufen. Klang auch sehr authentisch und ich glaube, das ist auch das Ansinnen von TV Plus. Habe ich jetzt Tim Cook abgenommen, was er da gesagt hat?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch den Bereich geskippt, weil ich selbst ja keinen oder das Gerät nicht nutze. Ich hatte auch nur das allererste Apple TV. Was ja im Prinzip ein Mac Mini
von der Form, Bauform war. Ist, ja.
Ja, also von es daher.
Steht hier auch noch.
Nie wieder eins.
Ja.
Wobei jetzt die letzten Wochen auch wieder vermehrt in manchen Podcasts halt die Rede davon war, man sollte sich eigentlich so ein Apple TV, also wenn man Wert auf Privatsphäre legt, sollte man sich so ein Apple TV unter den Fernseher stellen und den Fernseher halt nicht mit dem WLAN verbinden. Mein Gott.
Also ich bin großer Apple TV-Fan, sowohl von der Streaming-Plattform als auch von dem Gerät. Streaming-Plattform nutze ich nur punktuell, wenn jetzt irgendwas Neues kommt und das jetzt komplett veröffentlicht ist, dann bin ich so Event-Gucker, dann schaue ich mir die Staffel dann an und dann bin ich wieder weg. Aber von dem Gerät an sich bin ich nach wie vor sehr überzeugt. Sehr gut zu bedienen, sehr intuitiv, sehr, sehr snappy und macht das, was es soll. Ja. Also ein Fernseher ohne Apple TV könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ehrlicherweise. Und seitdem man ja da auch Apps drauf installieren kann und solche Mediaserver wie Plex betreiben kann oder auch direkt aufs NAS zugreifen kann über UPnP mit diversen Diensten, sei es ein VLC-Player oder sei es Fuse. Fuse ist so mein Mittel der Wahl, um dementsprechend auf meine lokale Netzwerkinhalte zuzugreifen zu können, ist das für mich ein sehr wichtiges Gerät geworden. Noch wichtiger als es früher einmal war. Ich hatte mir ja erhofft, dass es die Spielekonsole für mich wird, aber das hat sich ja auch erledigt, ist es leider nicht geworden. Da hat Apple auch sich viel, viel vertan mit der ganzen Geschichte.
Ja.
Gut, kommen wir zu macOS 26. Ja, iPhone, es gibt jetzt eine Phone-App, nicht eine iPhone-App, sondern eine Phone-App, die es ermöglicht, Anrufe direkt vom Mac anzunehmen und auszulösen. Das ist ja mehr oder weniger auch jetzt schon möglich, allerdings jetzt nicht in dieser Präsenz, dass es sich als Phone-App darstellt, aber man kann mehr oder weniger jetzt auch schon Anrufe initiieren, Audio-Calls, FaceTime-Anrufe oder dementsprechend über das Continuity-Feature auf das iPhone zugreifen. Das funktioniert jetzt auch, aber es visualisiert sich jetzt nicht in einer Phone-App und das hat sich jetzt halt, soll sich jetzt halt mit macOS 26 ändern, dass man wirklich die App 1:1 auf macOS hat oder auf dem Rechner hat. Für mich als Vieltelefonierer, gerade im beruflichen Kontext, ist das sehr, sehr praktisch, finde ich. Also ich erledige ja vieles per Telefon, weil ich festgestellt habe, dass es doch sehr viel direkter und schneller geht, als wenn ich da erst irgendwelche Nachrichten schreibe oder irgendwelche E-Mails schreibe. Also alles das, was man per Telefon erledigen kann, erledige ich gerne per Telefon, weil es für mich eine sehr, sehr große Zeitersparnis ist, weil es viel, viel direkter geht, als wenn ich jetzt erst lange hin und her schreibe. Obwohl es ja gegen den Trend ist. Heute will ja keiner mehr telefonieren. Die wollen ja alle nur irgendwelche E-Mails schreiben und irgendwelche Nachrichten schreiben. Ich habe festgestellt, Anrufe geht viel, viel schneller. In 90% der Fälle. Gut, dann haben sie ein Spotlight mächtig gedreht. Und da haben sie mal richtig kräftig gesherlockt. Das, ja, machen sie ja öfter mal. Und in den letzten Monaten ist ja Raycast so sehr, sehr, sehr populär geworden. Gerade in den Staaten habe ich festgestellt, dass das quasi der große Ersatz für Spotlight ist. Und Raycast ist ja ein wahnsinnig mächtiges Utility. Genauso wie Alfred, das ist ja schon ein Urgestein der Software oder der Spotlight Replacement Tools sozusagen. Und sie haben da so ein paar Funktionen gesherlockt, ne? Man hätte zum Beispiel die Möglichkeit, eine Aktion direkt auszuführen. Und Spotlight erkennt jetzt persönliche Routinen. Also wenn Spotlight jetzt merkt, mit der und der App macht er immer das Gleiche, dann schlägt er das halt auch vor. Möchtest du jetzt diesen Ablauf starten? Möchtest du jetzt diese Routine starten? Man kann Aktionen direkt aus Spotlight ausrufen, zum Beispiel aufrufen. Ich kann zum Beispiel direkt einen Termin erstellen. Ich kann direkt eine E-Mail schreiben. Ich kann eine Sprachnotiz direkt aufnehmen aus Spotlight heraus. Und es gibt jetzt Quick Keys, dass man Aktionen per Kurzbefehl startet. Er startet zum Beispiel eine Erinnerung oder dass ich eine Erinnerung anlege etc. Also da gibt es viele, viele Quick Keys, die ich dort aufrufen kann oder starten kann oder initiieren kann. Ich kann auf die Historie meiner Zwischenablage zugreifen. Die ist quasi dann auch mit in Spotlight drin etc. pp. Also da haben sie schon kräftig was gemacht und das Ganze kräftig aufgebohrt. Und sehr viel für den Otto-Normalanwender getan, aber Gott sei Dank hat es noch nicht die Power, die jetzt Raycast hat. Und ja, also so richtig hundertprozentig gesherlockt haben sie es nicht, sage ich jetzt mal, vom Feature-Set her. Aber sie haben schon einiges getan. Ja, bin ich gespannt, wie gut diese Funktionen auch angenommen werden. Ja. Nutzt du irgendwelche Derivate, Raycast, Alfred etc. oder irgendwas?
Alfred habe ich früher genutzt, ja.
Okay.
Ja, wobei auch seit einiger Zeit jetzt nicht mehr.
Ja, gut. Liegt doch wahrscheinlich an einer älteren Hardware, ne?
Das auch. Und zweitens versuche ich ja so viel wie möglich mit Onboard-Mitteln zu machen. Deswegen bin ich ganz froh, wenn halt dann neue Funktionen oder halt das jetzt dann auch ins OS direkt reinkommt, weil ich versuche halt so wenig wie möglich Third-Party-Tools irgendwo noch nutzen will, um irgendwelche Funktionen noch mit reinzuholen. Ich habe früher sehr viel, auch gerade was so Fensteranordnung,
Fenstermanagement
betrifft, habe ich sehr vieles noch an Third-Party-Apps benutzt, habe das aber die letzten Jahre konsequent runtergefahren. Auch auf dem iPhone, ja. Ich versuche da, wo das OS mir halt die Apps zur Verfügung stellt, die halt zu nutzen. Klar, wenn mir besondere Funktionen fehlen oder so, okay, da kommst du vielleicht nicht mit drum rum, aber ich versuche mich zum Großen und Ganzen damit anzufreunden. Mache ich mittlerweile allerdings auch, wenn es geht, mit Windows dann beruflich, wenn ich schon denke, was da teilweise Leute für Tools noch installiert haben, wo ich sage, hier, sorry, aber Windows, ja, drück mal die Tastenkombination, da hast du genauso. Und nee, also wie gesagt, wo es nicht sein muss, verzichte ich gerne auf Apps, ja.
Das mache ich genauso. Bei mir hat es auch noch ganz andere Hintergründe. Ich bin ja sehr viel im Support tätig und betreue ja sehr viele Kunden, die mit macOS arbeiten. Und die meisten arbeiten logischerweise mit den Bordmitteln. Und wenn man das selbst alles nicht verwendet und alles mit kleinen Utilities löst, dann kennt man teilweise die ganzen Bordmittelfunktionen nicht mehr oder kennt sich mit den grundsätzlichen Funktionen gar nicht mehr aus, weil man alles auf Third-Party-Geschichten abwälzt.
Ja, aber stell dir vor, einer deiner Kunden hat so ein ganz obskures Third-Party-Programm, von dem du zum Beispiel noch nie was gehört hast, für eine ganz simple Funktion, die im OS schon drin ist.
Bestes Beispiel. Letztens war ich beim Kunden und er hatte da auf dem Desktop 4 PDF-Dateien, die er zu einer PDF-Datei zusammenfügen wollte. Und ja, ich habe mir jetzt extra jetzt ein Abo für Acrobat geklickt, weil ich ganz oft Dateien merchen muss. Ich habe gesagt, das geht doch mit Vorschau, ohne Probleme. Das ist in ein paar Sekunden gelöst, das Thema. Mhm. Einfach nur reinziehen, zack, zack. Und in der Seitenleiste kann man sogar noch die Reihenfolge der Seiten anordnen, ist alles on board. Die wenigsten wissen, dass Vorschau so ein mächtiges Utility ist, was man auf den ersten Blick gar nicht so sieht. Aber Vorschau ist ordentlich, was den Funktionsumfang anlangt. Das sieht man so gar nicht.
Ne? Ja.
Also für diese eine Funktion hätte er sich auch das Abo sparen können. Natürlich kann Acrobat Reader oder Acrobat an sich noch wesentlich mehr, aber darum ging es ihm ja gar nicht.
Das ist dann schon wieder Overkill. Ja.
Ja.
Ja, also gerade auch für die Anwendung, die er hat.
Ja, Dateien zum Merchen, also. Ja, gut. Aber viele wissen halt gar nicht, dass das Bordfunktionen sind. Und deswegen. Na gut, also Spotlight haben sie aufgebohrt, bin ich gespannt.
Aber selbst da hätte es eine kostenlose Alternative auch noch gegeben dazu.
Aber ja, manche Leute, die meinen dann auch, man kann alles mit Geld bewerfen und dann löst sich das Problem. Oftmals ist es auch der Fall.
Ich wollte gerade sagen, vor allem da weißt du, das ist ein bekannter Softwareentwickler, da wird wahrscheinlich, okay, Adobe wieder ein anderes Thema, gerade im Foto- und Bildbereich nochmal ein anderes Thema, aber da kannst du davon ausgehen, dass die wahrscheinlich keinen Schindluder mit dem treiben, was du da hast.
Ja, ja, klar.
Adobe würde ich nochmal aufpassen mit der ganzen Cloud-Anbindung, weil da weißt du auch wieder nicht, ja, je nachdem, wo eventuell ein PDF-Dokument dann landet, ja. Aber
naja, gut, aber nachdem ich ihn das gezeigt habe, wie schnell das funktioniert, hat er dann auch das Abo zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt.
Gekündigt, ja.
Da ist es wieder schön, dass es Abos gibt, weil das kann man dann halt logischerweise wieder schnell loswerden.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, wie ist es da bei Adobe? Kannst du das da wieder so? Ja, egal.
Ich glaube, es gibt eine Jahresoption oder es gibt eine Monatsoption. Ich glaube, er hatte sich für die Monatsoption entschieden und somit konnte er das wieder relativ zügig loswerden.
Ja.
Ja. Naja, egal. Das nur so am Rande. Das ist das, was man halt im täglichen Support-Alltag erlebt. Ja. Ne? Wieso sich denn mit dem Betriebssystem auseinandersetzen, wenn man auch so teure Software kaufen kann?
Ja.
Ja.
Was allerdings auch wieder nicht für die Kommunikation von Apple in Bezug auf die Funktionen betrifft, die das System halt mitbringt. Ja.
Naja, da muss man sich schon ein bisschen mit auseinandersetzen.
Ja,
ne?
Aber das ist halt so. Auch ein bisschen besser ersichtlich sein, wenn du halt die Software nutzt.
Ja, manchmal ist doch nicht alles so intuitiv, wie man glaubt.
Genau,
ja. Ne? Aber mit Drag and Drop kann man schon viel erschlagen. Oder einfach mal ausprobieren, was soll schon schief gehen? In dem Fall.
Ja. Wenn du da keinen Verdacht hast, dass da irgendwo was sein könnte, wird es halt schwierig, ja. Wobei, man hätte auch sagen können, gib mal eine Google-Suche ein, ja.
Zum Beispiel.
Da hättest du auch schon einen Treffer gelandet, ja.
Naja, aber wozu Google bemühen, wenn der Support am nächsten Tag sowieso vorbeikommt? Aber dann den Tag vorher noch Acrobat kauft.
Ne? Ja, genau.
Hätte er so lange aufwarten können. Naja, gut, egal. Ja, also macOS, da hat sich einiges getan. Und wie gesagt, ich will jetzt ja nicht auf jedes Feature eingehen. Das ist auch ein bisschen albern, finde ich, wenn man jetzt die ganze Keynote dann nochmal separat funktionstechnisch durchgeht. Was ich heute noch gesehen habe, was ich ganz interessant fand, dass man die Menüleiste oder die Menübar auch etwas bearbeiten kann, was man ja im Vorfeld oder bei der aktuellen Sequoia-Version so nicht kann. Da kann man Dinge halt ein- und ausblenden. Derzeit ist es ja so, dass man das auch ohne Third-Party-Mittel nicht kann. Da kann man halt nur die Reihenfolge oder die Anordnung ändern, aber man kann jetzt keine Dinge raus- oder reinnehmen. Und das soll jetzt halt möglich sein. Auch so ein bisschen gesherlockt. Gibt ja Bartender Anyway noch ein paar andere Versionen oder Derivate oder Hersteller, die sich darauf spezialisiert haben. Und das soll jetzt auch mit Bordmitteln funktionieren. Auch zwar nur rudimentär, aber wenn jemand nur quasi da ein paar Icons raushaben will, geht das jetzt mit Bordmitteln. Und unter der Haube haben sie auch einiges getan, weil es ist jetzt ein neues Format für Disk-Image aufgetaucht. Bedeutet, das läuft unter macOS 15, also Sequoia, und macOS 26, Tahoe, unter 15 nur lesbar. Und unter 16 dann auch komplett erstellbar und bearbeitungsfähig. Oder darüber kann man es auch erstellen. Das Format nennt sich ASIF. Und es hat einen großen Vorteil. Es ist sehr, sehr, sehr schnell oder es soll sehr, sehr schnell sein. Weil das aktuelle Format, was wir haben, ist ja limitiert von der Geschwindigkeit. Egal wie schnell das Medium ist, egal wie schnell die SSD ist, wo das Image drauf liegt, es ist limitiert von der Arbeitsgeschwindigkeit. Und das haben sie jetzt aufgehoben. Und dieses ASIF-Format soll wesentlich schneller und performanter sein. Ja. Und dann gab es noch ein offizielles Dokument. die Tage von Intel-Unterstützung und Rosetta 2-Unterstützung ist gezählt oder die Tage sind gezählt. Mhm. Ja. Ab 27, also bei 26 ist es noch drin, aber ab 27 wird es keinen Intel-Support mehr geben. Das bedeutet aber nicht, dass es für die älteren macOS-Versionen kein Update geben wird, weil es gibt dann auch weiterhin 3 Jahre Sicherheitsupdates für Sequoia und auch dementsprechend noch ein paar Versionen darunter. Wird es noch Sicherheitsupdates geben. Immerhin. Gut.
Ja, es wird jetzt immer unattraktiver, sich einen Intel-Mac noch zu kaufen. Ne?
Und die gebraucht Marktpreise gehen krass nach unten, gehen ganz stark nach unten.
Ja, ja, ich fand es sowieso schon unattraktiv. Ja, sich jetzt noch, ja, wie gesagt, die ersten Jahre nach der, oder mit dem M1 oder so, war das vielleicht noch eine,
ja,
noch eine Alternative, gerade im Gebrauchtmarkt, wenn da was wirklich günstig zu bekommen war. Aber mittlerweile.
Oder gerade wenn ich Windows nutzen möchte mit Bootcamp, habe ich ja gar keine andere Möglichkeit, es vernünftig zu nutzen, in Anführungsstrichen. Nativ. Geht ja halt nur auf den Intel Mac. Ohne Virtualisierung oder sonstige Spielereien.
Ja, wobei das ist, die Tage sind ja auch stark angezählt.
Ja. Ja, ja. So ist es. Es ist dann auch krass zu sehen, wie günstig dann auch so gut ausgestattete MacBook Pros mit 16 Zoll, mit Intel-Prozessoren, wie billig die verramscht werden, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist Wahnsinn.
Ja, die Dinge haben jetzt mittlerweile ja End of Life erreicht.
Ja, ja, leider. Obwohl es keinen Sinn mehr, ne? Eigentlich noch gute Geräte sind, so im Großen und Ganzen. Naja, okay. Gut.
Kannst du auf denen eigentlich Windows 11 doch, ja, kannst du.
Kannst du, ja.
Ja, ja, kannst du. Du kannst es ja zur Not zurecht basteln, ja.
Da gibt es ja Utilities, Rufus etc. pp. Also nur mal ein Utility zu nennen, was ich gerne einsetze. Da kann man sich das zurecht dengeln. Ja, ja. So ist es. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, was ich auch sehr oberflächlich beobachtet habe. Vision OS 26, was ein Sprung von 2 auf 26, meine Güte.
Ja, das ist mit der größte Versionssprung.
Ja, ja, ich hoffe, ich habe ja gehofft, dass es auch innovationstechnisch so einen großen Sprung macht im Kontext zum Versionssprung, aber das ist ja leider nicht passiert. Es gibt jetzt Widgets, halte ich gerade im Bereich Vision Pro für etwas überflüssig, weil wer trägt seine Brille schon den ganzen Tag und geht durch die Räumlichkeiten und sieht dann irgendwo einen Kalender positioniert oder ein Bild positioniert in Form von einem Widget. Das ist ja auch nur ein Anwendungsfall, oder ich trage ja die Brille nur sehr temporär, also finde ich das Thema Widgets zum aktuellen Zeitpunkt relativ überflüssig. Das könnte sich ändern, wenn man dann wirklich so eine kleine Brille hat, so eine kleine Glass, also wie es ja Meta am Start hat, da würde das ein wenig anders aussehen, weil die kann ich ja durchaus länger tragen oder den ganzen Tag tragen. Aber so eine Vision Pro kann ich ja nun wirklich nicht den ganzen Tag tragen. Aber gut, wir haben jetzt Widgets. Yippie-yay. Dann gibt es Support für PlayStation VR-Controller. Wurde ja auch schon lange gemunkelt. Dann gibt es einen Logitech Pencil, also so ein Pencil für die Luft, sag ich jetzt mal. Da gibt es auch noch keine konkreten Informationen, was das Ding kosten wird und wann das Ding rauskommen wird. Habe ich zumindest noch nicht gefunden.
In der Demo fand ich schon mal ganz interessant.
Das war interessant und ich denke, das ist für einige Leute auch toll, das Produkt. Aber auch wieder so ein Spezialanwendungsgebiet, würde ich sagen. Also das ist auch ein Produkt, was nochmal so in der Nische zu Hause ist, für Kreative, für Architekten vielleicht, etc. Das ist jetzt auch nichts für die breite Masse, würde ich sagen. Hat Apple ja auch betont, bei der ganzen Geschichte, wo sie nochmal so ein bisschen über die Vision Pro gesprochen haben, da haben sie gesagt, yo, in vielen Bereichen ist das Ding gut angesehen, Medizin, Architektur, etc. Da haben sie alles nur Business Cases gezeigt oder erwähnt, aber für die breite Masse haben sie kein Wort verloren, weil es ja auch die Realität ist. Die breite Masse arbeitet ja mit dem Ding nicht.
Aber das ist genauso bei den PlayStation VR-Controllern auch der Fall. Ich wüsste ja gerne mal, ob es aus der Medizinecke irgendwelche Anfragen gab in Bezug auf diese Controller. Wir hatten das ja auch schon mal in Bezug auf 3D-Controller gesehen.
Nein.
Weil spieletechnisch brauchst du die Dinger nicht für die Vision.
Ich
denke mal eher, dass es da Anfragen gab für den Support generell, weil halt Entwickler spezielle Anwendungen, wo sie halt die Controller-Möglichkeiten einfach nutzen wollen, dann gerne umsetzen würden und da halt nach einer Kompatibilität gefragt haben, weil die ja dann wieder im OS integriert werden muss. Mhm. Aber wie gesagt, dass das Apple tut, weil sie jetzt hier irgendwelche VR-Spiele demnächst
Nein. Genau wie der Logitech Pencil ist auch kein Accessory für Spiel oder irgendwas. Das ist ein Business-Produkt, würde ich sagen.
Das ja, wobei da, wie gesagt, dass da vielleicht der eine oder andere Architekt oder
ist Business. Architekt ist Business für mich.
Ja. Da nachgefragt hat oder dass man da eine Möglichkeit sieht oder ein Bedarf da ist, okay. Ja.
Nur die, die Frage ist, warum mache ich meinen normalen Pencil Pro nicht cross-plattform-kompatibel, der auch dementsprechend mit der Vision Pro funktioniert? Warum lasse ich jetzt die Hardware nicht bei mir oder die Hardware-Absätze nicht bei mir im Haus? Warum hole ich mir jetzt Logitech noch ins Boot? Das könnte ich auch alles selbst verdienen. So wäre mein Gedanke, als wenn ich jetzt da was zu entscheiden hätte.
Na, die Frage ist halt, inwieweit ist der Sensor technisch da?
Ja gut, ich meine,
Lage,
wenn ich mir anschaue, was sie in den Pencil Pro alles für Sensoren reingesteckt haben, da wäre es jetzt auf den einen oder anderen Sensor wahrscheinlich auch nicht mehr angekommen. Okay, aber gut, wer weiß, woran es wirklich gelegen hat. Dann haben sie noch Kooperationen mit GoPro und Insta360 angekündigt. Mit Canon haben sie ja schon Kooperationen im Bereich Kameratechnik, Linsentechnik. Und auch wieder nur so eine ganz kleine Nische für Leute, die in dem Bereich tätig sind, die jetzt irgendwelche Filme aufnehmen, Actioncam-Geschichten, was weiß ich, einmal Beispiel gezeigt mit Skigeschichten, Freizeitaktivitäten etc., aber das geht für mich eindeutig auch in den Bereich der Filmmaker etc. Ja, der Otto-Normalanwender wird das wahrscheinlich nicht tun, mangels Vision Pro. Ja, und dass man jetzt zum Beispiel die Vision Pro gemeinsam, wenn jeder eine Vision Pro hat, nutzen kann und gemeinsam einen Film schauen kann in irgendeiner Form, diese Duo-Funktionen. Ja, aber wer hat schon zwei Brillen? Also welcher Otto-Normalverbraucher hat schon zwei Brillen? Ne?
Da mag es durchaus jemanden geben, aber ob der den dann noch als Otto-Normal bezeichnen würde, ist die andere Frage.
So ist es. Das ist es. Also ist auch kein, normal, nach meiner Meinung auch kein Beispiel aus der Realität. Aber es gibt ja auch CarPlay Ultra, was dementsprechend auf dem Aston Martin unterwegs ist und das repräsentiert ja auch nicht den Otto-Normal-Kunden. Ne? Also von daher, warum nicht? So, kommen wir zum Highlight. Also mein persönliches Highlight war iPad OS 26. Das war wahrscheinlich auch nur das Highlight, weil sie uns die ganzen Jahre so extrem kurz gehalten haben, in Form von Features in iPadOS und jetzt doch so ein wenig mehr in Richtung Mac gegangen sind. Ja, so, ich sag mal, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also sie hätten durchaus mehr tun können, aber das war nur so nochmal so eine kleine Handreichung in Richtung Mac oder so ein kleines Zugeständnis an die Pro-Nutzer. Das haben ja ganz, ganz, ganz viele abgefeiert. Ich sehe das etwas nüchterner. Es ist natürlich sehr viel passiert, aber das alles fällt uns nur so extrem auf, wie gesagt, weil wir die ganzen Jahre so defizitär und so kurz gehalten worden sind und wie gesagt, so stark defizitär unterwegs gewesen sind, dass uns das jetzt vorkommt, als ob wir das Licht jetzt gesehen haben, weil Apple jetzt ein neues Fenstermanagement eingebaut haben und eine neue Steuerung. Wir haben jetzt die Ampelsteuerung aus den macOS-Fenstern. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Fenster frei anzuordnen. Wenn man die Fenster schließt, dann öffnen sie sich auch in der gleichen Position. Wir haben jetzt eine Menüleiste. Mein Gott, das ist ja schon fast Gotteslästerung, dass wir jetzt eine Menüleiste haben in iPadOS. Und wir haben jetzt die Exposé-Funktion. Das heißt, wenn wir jetzt Tastenkombination auslösen, dann sehen wir alle Fenster angeordnet und können dann dementsprechend uns zu dem Fenster bewegen. Was wir vom macOS kennen, für mich eine extrem wichtige Funktion auf dem Mac. Und ich glaube, dass das könnte auf dem iPad auch für mich eine wichtige Funktion werden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die Ordner im Dock abzulegen oder man kann einen Ordner im Dock ablegen. Das heißt, dass man wichtige Inhalte wieder sofort im Griff hat oder sofort im Zugriff hat. Wir können jetzt die einzelnen oder die Dateien zuweisen, mit welcher App sie sich öffnen sollen. Also diesen Öffnen mit Dialog können wir jetzt dementsprechend definieren und zuweisen. Auch eine Funktion, die wir vom Mac geerbt haben. Wir haben jetzt die Vorschau-App bekommen und das Allerwichtigste ist, was ich ja immer so moniert habe, Apps können im Hintergrund laufen und Hintergrundprozesse abarbeiten und der Hintergrundprozess wird dann in Form einer Live-Aktivität angezeigt, also wie weit das Ganze läuft oder wie weit der Prozess vorangeschritten ist. Das wird dann halt in Form einer Live-Aktivität angezeigt. Sie nennen es Background Task und demonstriert haben sie das natürlich in Form von Final Cut Pro. Das, was ja auch alle moniert haben, dass Final Cut Pro in der jetzigen Version nicht im Hintergrund arbeitet und das halt nicht möglich ist, das haben sie jetzt halt demonstriert, dass das in Form von Background Task möglich ist.
Ja. Ja. Also hat mir gut gefallen, was sie gezeigt haben.
Aber warum, Thomas, hat es uns so gut gefallen? Weil wir das jahrelang nicht gesehen haben und es uns jahrelang gewünscht haben. Und wenn man das jahrelang nicht bekommt und sich danach gesehnt hat, dann gefällt uns das alles natürlich sehr, sehr gut. Hätte ja alles schon jahrelang vorher passieren können. Ja,
der hätte es mir aber auch gefallen.
Naja, klar, es ist eine schöne Sache. Und ich werde ja nicht müde, es immer und immer wieder zu probieren, mein iPad mehr in meinen Business-Workflow einzubinden. Und ich werde es auch dieses Mal wieder probieren, wie gut das funktioniert. Und ich werde mir dann auch die Public Beta installieren, also die aktuelle Beta werde ich noch nicht installieren, ich werde bis zur Public Beta warten, weil ich dann davon ausgehe, dass da auch so, dass sie etwas bugfreier ist und die etwas stabiler funktioniert. Also die 3 Wochen kann ich jetzt auch noch warten und dann werde ich nochmal probieren, mit dem iPad mehr Aufgaben zu erledigen, als ich es bisher tue. Ja. Audioverwaltung ist auch noch etwas besser geworden. Man kann jetzt dementsprechend pro App zuweisen, welches Input-Device jetzt genutzt wird. Wenn man jetzt dementsprechend ein Mikrofon angeschlossen hat, was auch iPad-kompatibel ist, kann man jetzt das besser zuweisen. Man kann jetzt lokale Aufnahmen anfertigen. Wie gut das dann letztendlich funktioniert, das muss man dann sehen. Stichwort vielleicht auch Podcasting, ob man da was mit dem iPad machen kann. Da bin ich aber noch sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich so gut funktioniert, wie Sie es da angepriesen haben. In der Realität sieht das Ganze ja noch ein wenig anders aus. Ja. Schauen wir mal. Und dann gab es noch ein sehr aufschlussreiches Interview. Auch wieder mit den Greg Federici. Ars Technica hat da eine ganz spezielle Frage gestellt. Und sie haben gefragt, warum die Fensterverwaltung, die wir ja jetzt in iPadOS 26 sehen werden, so spät gekommen ist. Ja, und er hat zugegeben, dass Kunden und Entwickler das Ganze schon jahrelang gefordert haben, speziell auch die ganzen Background-Prozesse und die frei definierbare Fenster oder das das Fenstermanagement, was man auch in macOS hat, mehr oder weniger, und er hat das so erklärt, dass die ganzen alten Systeme, also er hat, ist sehr weit zurückgegangen, ist da bis iOS 9 zurückgegangen, da haben sie das wahrscheinlich schon überlegt oder da haben sie das wahrscheinlich schon in Erwägung gezogen, es einfach von der Leistung nicht geschafft haben. Dass gerade wenn man mit mehreren Fenstern arbeitet und gerade wenn man interagiert mit einem Touchgerät, dass man doch eine sehr hohe Response-Geschichte oder eine sehr schnelle Response braucht und dass einfach die Leistung nicht ausgereicht hat, um das Ganze so umzusetzen, dass es wirklich sehr snappy und sehr flüssig funktioniert. Und deswegen mussten sie warten, bis man diese Vielzahl von Fenstern so darstellen kann und dass man dementsprechend eine gewisse Hardware-Plattform braucht und eine leistungsstarke Plattform braucht, um das so umsetzen zu können. Klingt etwas krass, finde ich, diese Aussage. Aber wenn man länger drauf rumkaut und sich darüber Gedanken macht, kann ich mir das schon vorstellen, dass das der Fall ist. Ja. Hm. Naja. Ich bin gespannt. Das war die WWDC. Ja.
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 Ja. Ja, es war jetzt nicht das Highlight. Also es war jetzt nicht das Highlight der WWDC sozusagen oder die Mutter der ganzen WWDCs. Je länger ich darüber nachdenke, je wohlwollender werde ich diesbezüglich, aber...
Also wie gesagt, ich stehe halt dem Liquid Quartz,
ja, ich auch,
gerade auf dem iPhone noch ein bisschen skeptisch gegenüber.
Ja, ja.
Das muss ich erst mal beweisen, ach, was gezeigt haben, da auch mit dem automatischen Anpassen der Schriftgröße auf dem Homescreen und so, okay, nett. Aber gerade, wie gesagt, die Transparenzen und was sie da auch an, selbst in der Demo an Text gezeigt haben, wo du schon gesehen hast, oh, das könnte ein Problem werden, da bin ich halt mal drauf gespannt.
Ja.
Ansonsten, wie gesagt, iOS Foto ab, freue ich mich drauf, ja, das macht Sinn, ja, Kamera ab, ein bisschen weniger Clutter, beziehungsweise die Konzentration erstmal auf Foto und Video macht Sinn,
ja.
Weitere Funktionen dann halt ein bisschen versteckter, das ist halt die Frage, wie intuitiv ist das für jemanden, der es zum ersten Mal nutzt, das muss man mal abwarten, die ganzen Telefonfunktionen, die, wo wir drüber gesprochen haben, mein Gott, ja, für mich jetzt weniger interessant,
ja.
macOS 26 bin ich mal gespannt. Ja, das wird ja auch nochmal so ein Thema sein mit einem neuen Mac dann. Wobei ich wirklich Lust bekommen habe wieder auf ein iPad. Ja. Aber Problem an der Sache ist ja, die Pros kosten halt ein Schweinegeld. Und dann bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich da mehr mache als nur ein bisschen Bildbearbeitung.
Ja, und ich meine, wenn du dir ein iPad Pro kaufst, dann kannst du ja gleich ein MacBook Air kaufen und hast das volle Programm. Und kannst definitiv alles mitmachen.
Ja, außer Stift und direkt auf dem Display arbeiten. Ja.
Ja.
Da gibt es schon ein paar schöne Möglichkeiten.
Aber muss es dann ein Pro sein? Dann würde auch ein iPad Air ausreichen.
Ja, weißt du doch. Wenn, dann.
Also, ich würde mir zum Beispiel kein.
Unter den Snappisten.
Ich würde mir zum Beispiel kein iPad Pro mehr kaufen. Ich würde ein iPad Air nehmen. Also, für meinen Use Case reicht ein iPad Air aus. Ja. Es kann sich wahrscheinlich ändern mit iPad OS 26, aber selbst das sollte ja problemlos performen.
Ja, lassen wir uns mal überraschen.
Ich bin also gespannt,
was du berichtest, ja.
Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen, muss mich noch ein bisschen gedulden bis zur Public Beta. Oder ich will mich noch ein wenig gedulden. Schauen wir mal. Bei macOS 26 sieht es ein wenig anders aus. Da habe ich ja die Möglichkeit, das relativ einfach oder generell haben, dass die Nutzer relativ einfach das zu virtualisieren. Das werde ich mal austesten. Aber nativ mir jetzt hier eine Beta von macOS zu installieren, auf die Idee käme ich jetzt nicht. Nee, zumindest nicht auf einem Produktiv-Mac. Generell, ich installiere auch keine iOS-Beta. Also nee, das kommt mir nicht in die Tüte. Dazu ist mein iPhone zu wichtig. Im Produktiveinsatz, im Business-Einsatz. Ja, also wie gesagt, es war im Prinzip eine solide WWDC. Was dieses Jahr gar nicht kam, war was zum Thema Smart Home. Da kam ja gar nichts. Mag wahrscheinlich auch daran liegen, dass die neue Siri noch nicht so weit ist. Hängt ja stark miteinander zusammen, das ganze Thema. Und ich frage mich dann halt nur, wann wir dann irgendwas in Richtung Smart Home sehen werden. Ob wir dieses Jahr noch irgendwas sehen werden, Stichwort HomePad etc. Oder ob das dann auch wirklich alles erst auf das nächste Jahr verschoben wurde. Hm. Das ist die Frage. Hardware haben wir generell gar nicht gesehen. Keinen neuen Mac Pro, nichts diesbezüglich. Hm. Ist ja auch nicht immer der Fall, dass wir auf der WWDC Hardware sehen. Gab es zwar mal, aber ist jetzt nicht der Regelfall. Ja, mal gucken, was dieses Jahr noch so kommt an Hardware. Bin ich gespannt. Abgesehen von iPhones und Apple Watches.
Ja.
Schauen wir mal. Also mein Highlight war auch iPadOS, muss ich zugeben. Das war mein Highlight der WWDC, muss ich zugeben. Ja. Und man kann jetzt Ordner farbig definieren und farbig.
Ja, das geht auch.
Ja. Ja. Kann man jetzt aber schon mit Bordmitteln erledigen. Und ohne ins Terminal zu gehen. Geht ganz, ganz simpel. Ja. Man markiert einfach nur den Ordner, geht auf Informationen, bereitet eine Grafik vor, eine PNG-Grafik und zieht das dann oben ins Informationsfenster hinein. Ja. Ist ganz simpel.
Hm.
Dann, also ins Informationsfenster von dem Ordner, da wo sich das kleine Ordner-Icon visualisiert, da zieht man dann dementsprechend die Grafik rein und schwupps ändert sich das Icon. Also alles möglich. Das wissen nur die wenigsten.
Ja, wie oft mit einigen Funktionen, ja. Hm.
Ja, ist ja auch eine versteckte Funktion in Anführungsstrichen oder ist jetzt auch keine offiziell angepriesene Funktion von macOS. Ne? Gut. Dann werde ich jetzt mal sagen, machen wir das Ding für heute dicht. Die ganze WWDC und die ganzen Nachberichterstattungen von den Kollegen und das alles, was jetzt noch im Laufe der Zeit herauskommt, das wird uns wahrscheinlich noch die nächsten Wochen begleiten, wie jedes Jahr. Ne? Das ist ja schon obligatorisch, das Ganze.
Hm.
Gut. Dann machen wir das Ding für heute zu.
Ja, bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Okay.